Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, bei dieser neuen Folge Royal Talk. Jetzt haben wir uns natürlich aus gegebenem Anlass sehr viel mit dem Königshaus Großbritannien beschäftigt. Nichtsdestotrotz ist auch in den anderen Königshäusern der Welt einiges passiert und darüber möchten wir heute berichten. Wir richten nämlich den Blick einmal nach Spanien und nach Dänemark, aber zuerst möchte ich meinen Blick richten ans andere Ende der Leitung, nämlich zu meinem werten Kollegen und Royal-Experten Andy Englert. Hallo Andy, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo liebe Julia, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, mit dir, Julia, zu sprechen und dass Sie uns wieder begleiten und zuhören. Und Sie werden eigentlich sehen, in den Königshäusern Spanien und Dänemark kann man, so zynisch das klingt, vielleicht sogar ein bisschen froh sein, dass sich alle Augen in diesem Jahr wirklich oder der royalen Gemeinde, sage ich mal, vor allem nach Großbritannien richten, weil sie würden eigentlich Sachen liefern, die in der Vergangenheit in ruhigen Jahren in Großbritannien problemlos mehrere Titelblätter geliefert hätten.
Ja, und da steigen wir doch direkt mal ein, denn das ist ja schon sehr pikant, was da in den Königshäusern Spanien und Dänemark diskutiert wird oder zutage gefördert wurde. Wie schätzt du denn die Lage aktuell ein, wenn wir mal nach Dänemark gehen, lieber Andy, wo wir ja diese Casanova-Affäre, wie sie mittlerweile betitelt wird, rund um den mittlerweile König Frederik und seine Mary kennen? Was ist da eigentlich gerade los? Die Stimmung im Land scheint ja durchaus aufgeheizt zu sein.
Ich fasse mal schnell zusammen für alle, die sich vielleicht nicht mehr so ganz genau erinnern. Kurz vor dem Jahreswechsel tauchten Fotos auf aus Madrid mit damals noch Kronprinz Frederik, Klammer auf, verheiratet, 4 Kinder, Klammer zu, der dazu Besuch war bei einer Dame, Frau Casanova. Eine Frau, die in besten Kreisen lebt, finanziell gut dasteht, eine schöne Wohnung besitzt, liiert war mit Ministern, dem Sohn eines Nobelpreisträgers etc. Frau Casanova ist Person of Interest, würde man in der Sprache der Kriminologen sagen, verschiedener spanischer Gesellschaftsfotografen, die immer mal vor dem Haus rumstehen offensichtlich. Und dann kam mein Mann, den kannten sie noch gar nicht, und dann hat man ihn mal fotografiert und hat ihn nochmal fotografiert, da ist er mit dem Rollkoffer wieder vor dem Haus. Angeblich lag eine Nacht da dazwischen. Der Fotograf hat das dann einem spanischen Boulevardmagazin angeboten, wo offensichtlich nach dem Ding, da ist ein neuer Mann, guck mal, wer das ist, ich kenne ihn nicht. Und die haben dann erst gesagt, das ist Frederik. Dann hat man es veröffentlicht. Dann ging diese Nachricht nach Dänemark. Frau Casanova führte sich erstmal furchtbar auf, drohte mit Anwälten, die aber nie kamen. Das dänische Königshaus hat gar nichts gesagt. Frederik hat nichts gesagt, Mary hat nichts gesagt, aber Mutter Margrethe, eigentlich durch einen Eid mit den Kollegen in Norwegen und Schweden, wir alle regieren bis zu unserem Tode, gebunden, hat die gesagt, nee, und ich räume jetzt den Thron und Frederik wird König. Und das ging so blitzschnell, dass die Leute in Dänemark, dass also selbst die Ministerpräsidentin und der Außenminister gesagt haben, ja super, Margrethe erklärt das im Fernsehen, die haben es auch gerade ein paar Stunden gewusst. Offensichtlich hat es auch Frederik nicht so lange gewusst und Mary auch nicht. Und dann gab es die Krönung. Die Krönung war nicht besonders prunkvoll, das ist gut in den Zeichen der Zeit. Man will das nicht sehen, dass da hier das Geld rausgefeuert wird und zu, ich sag mal, historischer Pomp gefeiert. Das passt auch nicht so zu Dänemark. Und man hat dann ein Küsschen gesehen von Mary und Frederik anlässlich der Krönung auf dem Balkon. Nun, man wusste auch, was die erwartenden Menschen noch dazu bei winterlichen Temperaturen erwartet haben. Das machte keinen so schlechten Eindruck. Und man dachte eigentlich, es scheint wieder alles im Lot zu sein.
Ja.
Oberflächlich gibt es keine Regierungskrise, aber so ganz im Lot scheint das nicht zu sein.
Ja, es wirkt dann doch irgendwie ein bisschen anders. Steigen wir doch nochmal ganz konkret in die Ereignisse ein. Wir sehen jetzt gerade Frederik, neuer König. Und gleichzeitig ist natürlich aber Margrethe weiterhin im Hintergrund und zieht vielleicht auch so ein Stück weit die Fäden, oder? Denn es wirkte ja so, als müsste sie ihren Sohn vielleicht zur Raison rufen und hat ihn da jetzt mehr oder weniger verpflichtet, jetzt Verantwortung zu übernehmen, zu seinem Land, zu seiner Familie zu stehen. Oder wie wirkt das auf dich?
Man darf nicht vergessen, Margrethe ist über 80, aber Margrethe ist auch bei jungen Leuten Kult. Das ist im Prinzip eine Königin, die manches Mal Sachen aus dem Kleiderschrank holte, ähnlich wie Prinzessin Anne in Großbritannien, die schon 30, 40, 50 Jahre alt waren. Die trug da manchmal sehr farbenfrohe Dinge. Die ist unglaublich kreativ. Die zeichnete dann Bühnenkostüme und entwarf Porzellan, übersetzte Bücher von Simone de Beauvoir ins Dänische, geht dann gern mit Freunden, die eine Tanzschule besitzen. Früher, als ihr Mann auch noch lebte, auf dem Maskenball oder richtet selber einen aus. Da muss man sagen, diese an sich Frau, die noch über 80 ist, haben auch junge Leute. Gerade auch Menschen, die jetzt nicht, wie es oft die Sache ist, dass die konservativere gesellschaftliche Abteilung pro-monarchisch ist und je weiter liberal und links die Leute stehen, eigentlich so die Monarchie kritisch sehen oder ganz ablehnen. Also Margrethe war eigentlich immer Kult, ist es immer noch. Margrethe ist auch nicht verschwunden. Die sieht man auch noch. Und es ist schon bizarr, wenn ich sehe, dass im Internet und auch in dänischen Medien Kolleginnen und Kollegen, die halb so alt sind wie Margrethe, sagen, eigentlich wirkt das Königshaus nach der Krönung, bitte Frederik ist Mitte 50, altmodischer und langweiliger als zuvor.
Was ja doch erstaunlich ist, gell, wenn man sich überlegt, eine Frau diesen Alters. Aber woran glaubst du, liegt das? Liegt das genau an vielleicht auch manchmal dieser unkonventionellen Art, an dieser Margrethe, die sich auch einfach teilweise nichts hat vorschreiben lassen, die gepfiffen hat auf die Meinung anderer, die auch so ihre künstlerisch-kreative Ader ausgelebt hat, die auch einfach ihre Persönlichkeit gewissermaßen so mit eingebracht hat in die Krone. Woran liegt es?
Ich glaube, ohne jetzt zu viel zu interpretieren, man merkt, dass dieses Königspaar, das Junge, wirkt nicht harmonisch. Und was auch immer war, man hat ja auch nie etwas gesagt.
Mhm. Ja, es ist völlig totgeschwiegen worden,
gell? Nun gibt's eigentlich diese ganzen Zirkel, das weiß man, wenn man sich damit befasst, von adligen Industriellen und sowas. Man kennt sich europaweit, international, man trifft sich.
Ja.
Die einen gehen miteinander zur Jagd, zu kulturellen Veranstaltungen und dergleichen mehr. Dass Frau Casanova mit ihrem sozialen Hintergrund Frederik und auch Mary kennen könnte, das hätte niemand verwundert. Das totale Schweigen aber.
Das verwundert ja durchaus doch.
Dass
ja.
Mary und Frederik bei gemeinsamen öffentlichen Terminen irgendwie entfremdet wirkten, mhm. Die Situation angespannt.
Ja, so distanziert irgendwie. Ja, genau. Also man hat so den Eindruck, da ist diese Nähe vielleicht gerade nicht da. Es ist egal, was dran ist. Irgendwie hat man das Gefühl, da ist vielleicht etwas haften geblieben von dieser ganzen Geschichte.
Eine in einem begnadeten Alter stehende und mit allen gesellschaftlichen Wassern gewaschene ältere Gräfin hat zu mir gesagt, mein Gott, da muss die Mary doch sagen, ich kenne die, das wusste ich doch, dass der dort ist.
Ja, ja,
und
genau.
Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt, wenn es überhaupt nicht so gewesen wäre, um eigentlich Ruhe zu nehmen. Und für mich ist auch der Rückschluss, dass das Mary offensichtlich nicht wusste, dass das Mary offensichtlich recht stark verärgert, verunsichert, gekränkt hat. Jetzt egal, ich möchte jetzt nicht zu viel an Gefühlen anderer Menschen interpretieren, aber man hat so das Gefühl, man kann nicht damit umgehen. Diese Lockerheit, Frederik ist ja eigentlich von Haus auch ein lockerer Typ. Dann hat man ihn angesprochen bei Terminen, nachdem diese Bilder kamen. Dann hat er überhaupt nicht reagiert. Also schon fast so nach dem Motto, du hast die dänischen Journalisten und das sind eigentlich auch keine unseriösen, weder unseriöse Medien noch unseriöse Kolleginnen und Kollegen. Die hat er dann irgendwie so völlig übergangen, diese Fragen, was dich auch im Prinzip nicht gehört. Natürlich weiß man auch, der Satz, das ist privat und das kommentiere ich nicht, hätte natürlich auch schon einen Inhalt gehabt. Aber Krisenmanagement schaut für mich auch anders aus. Andererseits macht Mary auch alleine Termine als Königin und da wirkt sie eigentlich nicht unbedingt jetzt so, als ob sie die neue Rolle nicht wollen würde. Kaum ist Mary alleine unterwegs,
ja,
hat sie auch die Aufmerksamkeit und man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass Mary, die eigentlich meistens recht gut aufgelegt war, gut vorbereitet war, du musst ja da alle möglichen Dinge und Orte besuchen, die du noch nie vorher besucht hast, irgendwelche Universitäten, Fabriken, Einrichtungen aller Art, vom Hospiz bis zum Hightech-Labor. Mary war da immer gut und sie ist es auch noch. Aber man hat so irgendwie das Gefühl, zusammen scheint das eine sehr, sehr angespannte Situation zu sein. Auch die Krone hat da nichts dran geändert.
Ja, sehr interessant. Vielleicht kommt da gewissermaßen aber auch Mary gerade bei ihren Auftritten alleine so ihr Hintergrund, den sie ja mitgebracht hat, wo sie ja auch wirklich als erfolgreiche Frau aus der PR kommend auch einfach wusste, wie sie sich sozusagen inszeniert und ihre Themen inszeniert. Vielleicht kommt ihr das an der Stelle zugute. Aber wie wirkt das Ganze jetzt auf dich? Weil man hat doch ja auch gesehen, dass Mary schon geschockt war angesichts dieser Nachricht. Also es kam für sie wahrscheinlich schon gewissermaßen aus heiterem Himmel oder zumindest ohne große Vorankündigung, diese ganzen Affären, Gerüchte und alles, was damit zusammenhängt. Und ja auch viele Frauen, nicht nur in Dänemark, haben sich ja relativ schnell dann mit Mary solidarisiert an dieser Stelle. Wie schätzt du da gerade das Verhältnis ein und wie geht auch Frederik mit diesem ganzen Thema um?
Die Gesellschaft in Dänemark, ein grundsätzlich sozialdemokratisches Land mit einer auch einer sehr hohen und frühen geschlechtermäßigen Emanzipation, sicherlich einer der Staaten auf der Welt, der da immer führend war. Dänische Frauen haben dann ganz stark, auch wenn vielleicht manche sagen, Mary ist uns eigentlich zu aufgeputzt, die gibt zu viel Geld für Mode aus, die legt zu viel Wert auf Äußerlichkeiten, dann trotzdem gesagt, das macht man nicht. Und da stehen wir in der Sympathie durchaus bei Mary. Und das ist auch, glaube ich, schon auch eine gewisse Sensibilität, die man in Dänemark, was ja doch ein vergleichsweise territorial kleines Land mit auch nicht allzu vielen Einwohnerinnen und Einwohnern ist, dass man gesagt hat, naja, da hat er die, auf Deutsch gesagt, halt erwischt.
Ja.
Und man auch nicht so das Gefühl hatte, wir wissen alle, es gibt Paare, die sind lange verheiratet, ob adelig oder nicht, die gehen teilweise ihre eigenen Wege, die haben sich da arrangiert. Na, so ist es da offenbar nicht. Und man hat schon das Gefühl, dass Mary da angeschlagen ist, dann kamen auch immer mehr Gerüchte, so nach dem Motto, der war nicht das erste Mal in Madrid, die war auch vorher schon mal in Kopenhagen, also wir reden jetzt von Frau Casanova, was hat sie da gemacht? Und es wurde dann nur mitgeteilt, ja, Frederik hätte sich ja mit ihr getroffen in Madrid, weil ein Freund, mit dem er eigentlich verabredet war, kurzfristig verhindert gewesen sei. Und sie habe ihn dann in eine Kunstausstellung geführt. Und dann haben sich die meisten Däninnen und Dänen, die natürlich auch nicht besonders die Obrigkeit anbeten, sagen, mein Gott, ja, also Frederik hat ja nun viele Qualitäten, er ist jetzt nicht besonders als großer Experte und Aficionado moderner Kunst aufgefallen bis dato. Und Mary hat halt gar nichts gesagt. Und die Königin hat auch nichts gesagt, also Margrethe, nur die Reaktion heißt jetzt nicht, Margrethe hätte in meinen Augen auch das gehabt, dass die gesagt hätte, wenn ihr die Lage bekannt gewesen wäre. Margrethe hat ja auch Vertraute gehabt in der Gesellschaft, in der Politik, auch in Medien, wo man dann gesagt hätte, pass mal auf, streu mal, das ist alles so heiß, wie es hier verkauft wird. Ich kenne diese Casanova auch, die war schon 7-mal bei uns beim Kaffee, 3-mal bei der Jagd und 2-mal bei der Ruderregatta auf unserer Tribüne. Das war auch nicht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass die Mutter genauso wenig Kenntnis hatte wie die Ehefrau.
Mhm.
Werbung. Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten mit Frau im Spiegel Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle 2 Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes.
Ja, sehr interessant, gell? Es wirkt auch fast so durch dieses Schweigen letztlich auch von Mary, als hätte sie da gewissermaßen eine PR-Retourkutsche vielleicht sogar gegenüber Frederik, gegenüber ihrem Mann in petto gehalten, so nach dem Motto, naja, da muss er jetzt durch, ich werde dieses Thema nicht auflösen für ihn. Und gleichzeitig hat natürlich Margrethe dann Nägel mit Köpfen gemacht, indem wirklich, man kann schon sagen, diese Blitzkrönung vollzogen wurde. Nichtsdestotrotz, Margrethe steht ja immer noch im Königshaus sehr präsent und ja auch ihre Schwester ist nach wie vor für das Königshaus auch sehr aktiv. Wie wirkt denn das Ganze auf dich? Weil ich frage mich schon, Frederik ist jetzt in Amt und Würden und ja auch ein Mann im besten Alter, der wirklich auch vom dänischen Volk ja durchaus gut aufgenommen, gut empfangen wurde, gemeinsam mit jetzt Neukönigin Mary. Wirkt es auf dich ein Stück weit so, als würde man ihm das aktuell nicht 100% zutrauen, dieses ganze Amt? Also als müssten diese beiden, das soll gar nicht despektierlich klingen, aber doch im fortgeschrittenen Alter sich befindlichen Damen dann noch das Heft in der Hand halten?
Naja gut, Frederik ist, früher galt er mal als Playboy-Prinz. Man muss Frederik so sehen, er ist ein extrem sportlicher Typ gewesen.
Ja.
Damals schon, und er hat eine Ausbildung als Kampftaucher, was im dänischen Militär, das ist so Navy Seals übertragen auf USA Eliteeinheiten. Das kriegst du auch nicht geschenkt und es ist nicht irgendwie irgendein Universitätsdiplom, das man dir leichten Herzens gibt, weil man sagt, ja, der wird eh nie auf dem Arbeitsmarkt damit auftauchen. Man kann jetzt auch nicht sagen, da gab es da wechselnde Freundinnen. Frederik ist auch nicht borniert. Der ist angetreten, auch bei Volksmarathons und solchen Dingen. Das ist ein richtiger Sportsmann. Er hat auch genauso diesen Sportsgeist. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, der ist wahnsinnig überheblich, der ist arrogant und abgehoben, gar nicht. Da hat er sogar Vorteile gegenüber seiner Frau in der öffentlichen Wahrnehmung. Und es ist aber so, dann kaum war die Krönung, dann hat man sich schon mal wieder in Skiurlaub in die Schweiz verabschiedet. Frederik galt nicht als jemand, der sich darum bemüht, die größten Fleißkarten einzusammeln. Dann gibt es natürlich von ihm auch Aussagen, sein Bruder Joachim, der dann bei der NATO war, im diplomatischen Dienst in Paris, in den USA im Moment dann, hat immer schon eigentlich von Frederik hingeschoben bekommen. Ich erinnere mich an den Geburtstagsrede, mein Bruder ist der bessere Redner von uns, das ist der bessere Politiker von uns und dergleichen mehr. Und man kann jetzt sagen, das ist sicherlich auch eine nette Geste gegenüber dem Bruder, der ja auch nur ein Jahr jünger ist als er. Kann man aber auch schon sagen, Frederik galt jetzt als eine sympathische Figur, die man auch vorzeigen kann, die jetzt eigentlich so von der ganzen Art, Wesen, Erscheinungsbild ein modernes Dänemark durchaus widerspiegelt. Aber so ganz, dass der jetzt mit Leib und Seele Kronprinz und König ist, hat man nicht empfunden. Und Dänemark ist kleiner als Großbritannien oder Spanien. Und man trotzdem gesagt hat, ja, aber ihm scheint ja schon die Aufgaben in diesem Land ein bisschen zu viel zu sein. Das mag jetzt nicht immer gerecht gewesen sein, aber das ist natürlich so eine Wahrnehmung. Und jetzt sagt man, ja, der macht lieber, was weiß ich wo, Party oder fährt in der Gegend spazieren. Das sieht man vielleicht noch nach, wenn er nur zum Segeln fährt oder zum Skifahren, wenn man sagt, und dann fährt er auch noch hin und hat noch eine Freundin oder eine Geliebte. Oder was weiß ich, wie man das bezeichnen sollte. Es gibt ja da auch keine wirklichen Bestätigungen, aber es ist nur irgendwie relativ komisch.
Ja, genau, es ist zumindest relativ komisch. So, glaube ich, sollten wir es wirklich stehen lassen an der Stelle. Aber natürlich nachvollziehbar, dass da auch einfach das dänische Volk gewissermaßen Fragezeichen hat, keine Frage, und sich wünschen würde, dass er sich einfach sehr viel mehr seinen royalen Pflichten an der Stelle, gerade jetzt in seiner neuen Rolle, auch als König widmet. Jetzt blicken wir doch aber nochmal nach Spanien, wo es ja ein noch etwas anders gelagertes, möglicherweise Affärenverhältnis, ich sage möglicherweise, denn auch hierzu gibt es eigentlich keine konkreten Anhaltspunkte aus dem Königshaus. Aber auch da vielleicht nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung, denn Betroffene des Ganzen ist ja Königin Letizia, wie wir alle wissen, verheiratet mit Felipe, und wer diese Vorwürfe erhebt, ist relativ pikant, denn es ist ja der Ex-Mann ihrer Schwester, der sozusagen in epischer Breite eine Affäre ausgebreitet hat in den spanischen Medien. Noch dazu so ein bisschen über den Hofberichterstatter von Ex-König Juan Carlos. Wie schätzt du denn da aktuell die Konstellation und auch diese ganze Kommunikation dazu ein? Denn das wirkt doch sehr verworren.
Die etwas Älteren unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erinnern sich vielleicht noch an diese in den 80ern als fast schon skandalös bezeichneten Familienserien Dallas oder Dynasty. Und so hat sich eigentlich auch das Königshaus in Spanien in den letzten Jahren dargestellt. Felipe, Kronprinz, hatte eigentlich schon diverse Freundinnen, auch Prinzessinnen, auch Mädchen aus dem Hochadel. Da hat man immer gesagt, nee, die hat schon einen Freund, die ist eigentlich nicht die erste Wahl und sonst was. Irgendwann kam dann die dann das amtlich schon mal verheiratete Frau Anchorwoman, also ich sag jetzt mal so, wie zum Beispiel früher Judy Drakas im deutschen Fernsehen, muss man sich das vorstellen. Nicht von der Lebensführung, sondern von der Aufgabe. Frau Ortiz Roca Solano, Vorname Letizia. An und der Felipe hat dann sozusagen um ihre Hand angehalten, hat das bei seinen Eltern durchgesetzt, was mich ehrlich gesagt schon damals nicht verwundert hat, dass das nicht die große Liebesgeschichte ist. Also eine Frau, die kommt aus einem politisch linken Umfeld mit Gewerkschaftern, aktiven Gewerkschaftern, Mutter, Großeltern und so weiter. Auch, ich sage mal, jemand, der natürlich überhaupt nicht zu Juan Carlos, der zwar die Demokratie mal gestützt hat, aber so der alte Don Juan, Großwildjäger, Stierkampfliebhaber und was weiß ich, was er sonst noch alles gejagt hat. Also ich meine das jetzt gar nicht so despektierlich, sondern das ist halt ein Macho der allerfeinsten alten Art mit allen Gutsherrenattitüden, die man sich da vorstellen konnte. War ein Mann, der das Glück hatte, er hat das Land in die Demokratie und in den Wohlstand geführt nach einer Militärdiktatur. Er hat keine neue zugelassen und viele Menschen, die nicht besonders eigentlich konservativ politisch waren, haben gesagt, naja, das war unsere Möglichkeit, sonst hätte es vielleicht den Bürgerkrieg gegeben oder all diese Dinge. Punkt. Aber und dann kam natürlich eine Letizia, die gesagt hat, Moment mal, ich bin ja auch irgendjemand. Und da muss man jetzt auch sagen, Letizia ist nicht Becken. Ich lese immer solche Vergleiche. Weil Letizia hat nicht gesagt, super, ich will eigentlich jetzt hier möglichst viel Kohle, weil ich Mitglied des Königshauses bin, sondern die hat, und das ist so ein Beispiel, die Kinder von Philippes älterer Schwester Elena, kann man jetzt brutal sagen, Society-Nichtsnutzer der klassischen Art, Party, Geld ausgeben, dann schießt sich mal der Sohn mit dem Jagdgewehr rein, dann hat er bei irgendeiner extrem rechten Demo, ist er mal mit Kumpels aufgetaucht, der hat sich geprügelt. Und dergleichen mehr. Letizia hat gesagt, nee, meine Töchter kriegen knallhart, die lernen von Haus aus. Die haben Sprachen gelernt, schon Mandarin, also Chinesisch. Und man sieht ja die ältere Thronfolgerin Leonor, militärische Ausbildung, gute Schulausbildung. Mädchen, die, sage ich ja mal, nicht dressiert wirken, aber unglaubliche Konfidenz auch ausstrahlen, weil man weiß, die haben was durchgesetzt. Das ist etwas, was natürlich ein enormes positives Feedback bei vielen Leuten auch hervorruft, die sagen, okay, das ist mal im Königshaus jemand, der will das leisten, der will sich qualifizieren, der knüppelt, der will auch nicht sagen, ich habe das geerbt und jetzt mache ich, was ich will. So. Und dann kam natürlich diese Geschichte, die andere Abteilung, außer vielleicht der Mutter von Königin Sophia, von Philippe, die Mutter versucht immer die Familie zusammenzuhalten, haben dann gesagt, ja Gott, um Gottes Willen. Und dann kam das, es gibt ein Foto, da steht dann Juan Carlos mit einem erschossenen Elefanten. Ich bin jetzt nicht Frau Lemke, sondern ich sage, es gibt Nationalparks in Afrika, die leben davon, dass man Überbevölkerung von sehr gefräßigen Tieren für teures Geld abschießen lässt, um damit die Wildhüter zu bezahlen. Und dann verhindert, dass das einfach so ohne jede Kontrolle die Tiere dann abgeschossen werden. Nur hat nicht gepasst in der Zeit, Wirtschaftskrise, miserable Daten, hohe Arbeitslosigkeit in Spanien, dann kommt er. Und dann kommt man noch raus, ach, da war übrigens auch noch seine sehr gute Freundin Corinna zu sein, Wittgenstein geborene Larsen mit dabei, die auch nicht nur mit ihm auf die Roosevelt-Jagd gefahren ist. Und das hat man knallhart ausgenutzt. Und da hat man gemerkt, dass durchaus von Letizia kontrollierte Lager, aber Sachen jetzt ist Schluss, dieses hat in dem 21. Jahrhundert nichts mehr verloren. Der Juan Carlos hat dann nach außen hin großmächtig seinen Thronverzicht und Rücktritt erklärt. Und dann ging es auch noch weiter, dann wurde das aufgearbeitet. Das jüngere Paar übernahm den Thron und dann kam Juan Carlos mit einem erheblichen Vermögen, das er eigentlich seinem Sohn überlassen wollte, wo man eigentlich nicht genau weiß, wo das so herkam, von irgendwelchen Sponsoren aus den Emiraten und solche Leute, mit denen Prinz Andrew in England früher mal Party gemacht hat.
Ja, auch so sehr dubiose Geldflüsse.
Und dann haben Philipp und Letizia gesagt, nö, kannst du behalten, wollen wir nicht. Und haben das auch öffentlich erklärt. Dann hat man auch noch gesagt, und jetzt schauen wir auch gleich mal, was wir dir haben. Korruption, Steuerhinterziehung, es gibt keine Gnade mehr, jetzt wird gegen dich ermittelt. Der König ging nach Abu Dhabi ins Exil, kam dann so mühevoll durch die Hintertür nach einiger Zeit wieder nach Spanien zurück, darf an Sachen teilnehmen, die man ihm vor allem infolge seiner Verwandtschaftsgrade nicht ablehnen kann, aber ist kaltgestellt. Und jetzt der Schnitt zum Lager, dies von Juan Carlos gehört unter anderem der 90-jährige Hofberichterstatter, / Journalist, / Autor und Mensch mit in seinen Augen royaler Deutungshoheit, der natürlich bis zum letzten Atemzug an der Seite von Juan Carlos steht und schon aus gesellschaftspolitischen, parteipolitischen Gründen alles das ablehnen, wofür Letizia und Felipe stehen. Und jetzt kommt auch wiederum der Ex-Schwager, der ja durchaus früher auch mal vor der Hochzeit sowohl Letizias mit Felipe als auch ihrer Schwester mit Herrn Jaime del Burgo mit Letizia schon mal ein Verhältnis gehabt haben soll. Nun gut, das ist ja nun nicht das Interessante, dass Letizia ein Vorlieben hatte, das war bekannt, da hat sie nie einen Hehl gemacht. Aber jetzt kommt der und erklärt über Herrn Penafiel, da sind wir bei dem 90-jährigen Hofberichterstatter, er habe schon seit langem ein intensives Verhältnis wieder mit Letizia und...
Und das ist ja auch das Pikante eben während der Beziehung letztlich von Letizia und Philippe.
Ja, vor allem der Ehe. Vor allem der Ehe. Ja, und schon genau. Während der Zeit von Letizia als Königin. Sie denke sogar darüber nach, ihn, Felipe, zu verlassen für Herrn del Burgo. Und Letizia hätte, so wurde das alles ja mal kolportiert zeitweilig, sich sogar noch ein gemeinsames Kind gewünscht mit del Burgo, das dann heimlich in den Vereinigten Staaten aufgezogen werden sollte. Und man kündigte dann gleich an, es käme noch ein Buch. In der Co-Produktion Penafiel und del Burgo. Penafiel sagt, ich habe bisher nur wenige Prozentpunkte von dem rausgelassen, was ich eigentlich weiß. Und das war eigentlich die Bombe in Spanien.
Ja, richtig. Und die ist ja erstmal geplatzt und da hörte man dann aber von Seiten des Palastes...
Nix.
Wenig.
Nix. Nichte von Letizia war eigentlich, also eine Tochter ihrer Schwester, war eigentlich diejenige, die am deutlichsten sagte, dieser Mann hat nicht so, ich übersetze es jetzt mal frei, nicht alle Tassen im Schrank.
Ja, genau. Großer Quatsch. Ja.
Wenn man ein bisschen das private Umfeld reinblickt, scheint das aber auch in dem Familienkreis allgemein zu sagen, da ist irgendeiner, der erzählt hier wirres Zeug.
Der erzählt jetzt irgendwas, ja genau. Mhm.
Man hat nicht das überhaupt kommentiert.
Was bedeutet das denn, dass man das überhaupt nicht kommentiert? Weil man hat ja auch das Gefühl, dass jetzt... das Königshaus Spanien eigentlich weiterläuft wie bisher.
Absolut.
Unverändert.
Absolut. Wir haben genau das Gegenteil von dem, was wir erleben in Dänemark, was wir vorhin besprochen haben. Das Königspaar mit seinen erwachsenen, mittlerweile erwachsenen Töchtern oder auch ohne, das wird ausgesprochen in Spanien. Und zwar von Anfang an, nachdem das auf den Tisch gelegt wurde, es wurde auch überhaupt nicht reagiert. Witzig an der ganzen Sache ist für mich nur eines, man wartete immer auf das Buch, das... Wer nun genau das Penafiel und del Burgo, wie auch immer in Co-Produktion angeblich angeboten haben, auch ein Gegenbuch, das wer auch immer, ich glaube auch gar nicht mal, dass jetzt hier Felipe und Letizia für viel Geld irgendwelche Gegenschreiber beauftragt haben. Und das hat man so das Gefühl, das Buch kommt nicht, das Buch kommt nicht. Felipe und Letizia machen ihre Termine. Für mich die Möglichkeiten erstens. Das ist so bizarr, was da behauptet worden ist, dass die das selber unter uns drüber lassen. Theorie, die auch dafür spräche, kann eine spanische Königin tatsächlich eine solche Schattenbeziehung über Jahre so intensiv aufrechterhalten, ohne dass es irgendeiner merkt. Man darf jetzt auch eines nicht vergessen. Es gibt ETA-Separatistenorganisationen mit terroristischen Elementen. Es gibt auch militante Separatisten in Katalonien und so weiter. Mitglieder des spanischen Königshauses stehen unter einer sehr hohen Sicherheitsstufe. Es ist nicht ein dänischer Kronprinz oder jetzt König. Der ist nicht jemand, wo man sagt, auch bei dem privaten Besuch, ja gut, wenn ihr es so will, man kann jetzt nicht eine besondere Bedrohungslage für diese Persönlichkeit ausmachen. Aber wo hat sich eigentlich das alles abgespielt? Und je länger man sich die Geschichte anschaut, dann fragt man sich, was Herr Penafiel in seinem hohen Alter möglicherweise der Letizia noch einschenken wollte und wie hoch wirklich der Wahrheitsgehalt ist.
Ja, vielleicht gewissermaßen ja auch auf Geheiß von Juan Carlos, der doch sich so seiner Ehre, seines Amtes beraubt gesehen hat durch zwar seinen Sohn Felipe, aber auch insbesondere natürlich durch die Neue, quasi durch Letizia, der da auf jeden Fall in gewisser Weise, so denkt man, seine Finger im Spiel gehabt haben könnte. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Geschichte klingt ja wirklich so bizarr. Eigentlich kann man die doch kaum erfinden, oder?
Was hat der Ex-König damit zu tun? Er wird nun der sein, der mit Sicherheit am wenigsten gegen diese Veröffentlichung unternehmen wird. Der Mann ist hoch in den 80ern und gesundheitlich auch nicht in einem guten Zustand. So ein Nachtreten am späten Lebensabend kommt auch bei vielen Leuten nicht gut an, auch bei welchen, die vielleicht nicht unbedingt Fans von Felipe und Letizia sind. Diese Geschichte, und ich sage es jetzt auch mal ganz doof, ist natürlich sehr stark aufgetragen. Wir haben vorhin gesprochen über Dänemark. Da gibt es ja nur ein paar Fotos, ein paar Vermutungen und so weiter. Und das hat eine Krise ausgelöst in einer gewissen Weise, über die seit Monaten doch das ganze Land also Dänemark mehr oder weniger offen spricht.
Ja, in Spanien ist ja aber die Situation dann eine andere. Da hat man das Gefühl, das bewegt jetzt nicht zwingend die Gemüter alltäglich.
Nein, und ich meine, es gibt ja nun gewisse Erfahrungen mit fremdgehenden Königen in Spanien.
Durchaus,
die Erfahrung
ja.
mit fremdgehenden Königinnen, die gibt's eigentlich nicht. Philippes Mutter Sophia hat in der Hinsicht, glaube ich, immer eine weiße Weste gehabt. Und galt eigentlich, hatte auch viele Sympathien in Spanien, weil, glaube ich, manche andere spanische Frau gesagt hat, der geht's wie mir. Die wollen zwar im Palast, aber die hat, muss auch manches mitmachen. Aber die Geschichte ist an sich eigentlich so, dass man sagt, ich habe damals erwartet, dass hier Heerscharen von Anwälten international aufmarschieren, dass hier mit irgendwas gedroht wird und so. Entweder hat man was unternommen, das ist aber dann sehr, sehr, sehr diskret.
Sehr diskret, ja.
Oder man sagt, ja, das ist so bizarr. Oder es gibt die Möglichkeit, kann man auch nicht so 100% ausschließen, dass einfach dieses Ehepaar, Philippe und Letizia, 20 Jahre verheiratet. Übrigens haben sie eine Woche nach Mary und Frederik geheiratet.
Aha,
eine Woche.
Ja. Sehr interessant, nicht?
2004. Und das liegt einfach auf seinem, ja Gott, mein Gott. Jeder von uns hat auch ein anderes Privatleben. Da haben wir uns arrangiert. Es ist natürlich schon irgendwo so, dass komischerweise hier mal ein Skandal irgendwie immer kleiner wurde, weil man eigentlich das Gefühl hatte, das juckt die Betroffenen oder Beschuldigten überhaupt nicht. Wenn das nun wirklich alles überspielt wäre, dann muss ich sagen, dann verdienen aber sowohl Philippe als auch Letizia den nächsten Oscar. Das wäre dann schon enorm. Und das glaube ich auch nicht, weil das würde über alle menschlichen sonstigen Verhaltensweisen rausgehen. Und man weiß auch, dass Letizia und auch Philippe Menschen sind, die zwar protokollarisch sehr gut sind, aber auch mal Emotionen zeigen. Jetzt nicht, dass die ausflippen. Du merkst natürlich schon, dass das sind jetzt auch welche, den siehst du schon manchmal an bei einem Termin. Auch diese Termine, die man vor allem in Spanien dann sieht, in den Tageszeitungen und so. Ob die jetzt genervt sind, gelangweilt, ob es ihnen da sehr gut gefällt, ob sie jetzt Menschen toll finden, die sie treffen, oder ob sie sagen, naja, die könnte ich mir sparen. Da ist auch oft so was Politisches, dass man manche Menschen in deren Ländern es nicht besonders demokratisch zugeht, ähnlich auch wie bei Charles früher, dass man sagt, ja, wir müssen mit denen aus wirtschaftlichen Gründen, aber ich gebe denen keine Sekunde die Hand länger, als es die Höflichkeit gebietet. Das sind jetzt auch nicht solche Pokerfaces, wie es vielleicht früher die Queen war, nach 65 Amtsjahren, die dann schlussendlich sich nicht anerkennen ließ, ob sie einem Schwerkriminellen, einem Roboter oder einem kleinen Kind die Hand geschüttelt hat. Die hatte das dann schon drauf. Das ist natürlich eine Geschichte. Ich warte immer, wo bleiben diese Bücher?
Ja, genau. Wo bleiben eigentlich diese Bücher? Das finde ich ist ein sehr gutes Schlusswort, denn darauf warten wir tatsächlich und scharren mit den Hufen, ehrlicherweise. Es ist doch interessant, welche Parallelen so nach 20 Ehejahren bei diesen Paaren in Dänemark, nämlich in Form von Frederik und Mary, wie auch eben in Spanien in Form von Philippe und Letizia sich dann doch ziehen lassen. Nein, es ist nicht das verflixte Siebte, aber irgendwie hat es so ein bisschen den Anschein augenscheinlich. Wir hoffen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass wir Ihnen das ein bisschen näher bringen konnten heute, die royalen Emotionen, die in diesen Königshäusern gerade vorherrschen. Und so bleibt mir am Ende nur zu sagen, ein Dank an Sie fürs Zuhören und zum anderen natürlich ein Dank wiederum an dich, lieber Andi, ans andere Ende für deine Einschätzungen und dass du uns da einmal ein bisschen Licht ins Affärengemenge gebracht hast.
Wobei natürlich eines ist, und da können sich Letizia und Philippe freuen, nochmal von mir, die spanische Monarchie, gerade bei dem Juan Carlos-Skandal vor dem Rückstand öffentlich, sehr in Frage. Jetzt mittlerweile sagt keiner was. Kein Mensch zweifelt wegen dieser ganzen Geschichten die Monarchie an. Das ist natürlich auch ein Grund, warum sich die, was immer war, beide freuen können, weil die sitzen fester im Sattel, als sie es je gedacht haben. Wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen schönen Frühling, alles Gute, eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund, genießen Sie hoffentlich die schönes Wetter und hören Sie uns auch künftig wieder.
Podcast von Funke.